Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen in dieser Woche natürlich auch wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Die Saison steht in den Startlöchern. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin Moin.
Grüße dich.
Ja.
Endlich geht's wieder los am Wochenende.
Richtig.
Startet die zweite Liga Freitagabend mit dem absoluten Kracher-Duell zum Auftakt Schalke gegen den HSV. Sonntag ist dann Holstein dran bei Eintracht Braunschweig zum Auftakt. Vorfreude ist da, würde ich sagen.
Stollenprobe ist erledigt. Also ich weiß, dass die 18er wieder rausholen, angespitzt wie immer. In meinem Garten ist auch kein Schiedsrichter, der mal Kontrolle macht. Also ich bin bereit. Also bei mir kann es losgehen.
Und auch kein Rasen mehr, ne?
Rasen habe ich sowieso nicht mehr. Das, ne?
Opa überlegt schon, ob er sich einen roten in den Garten legt, damit die Grätsche noch ein bisschen was hinterlässt.
Ich bin da in Verhandlungen mit Holstein, ob sie mir so einen Teil Hybrid abgeben.
Ja.
Das wäre ja dann auch ganz, ganz pflegeleicht.
Ja, das stimmt. Ja, wenn das Stadion irgendwann umgebaut wird, dann kann man sich da ja vielleicht nochmal.
Ja, genau.
Vielleicht wird das Spielfeld ja gedreht. Wir haben ja drüber gesprochen vor der Sommerpause. Vielleicht passiert da ja was.
Ja.
Also Stück Hybrid. Rasen.
Ach, sollte drin sein.
Für Opas Heim, so machen wir das. Das letzte Testspiel von Holstein ist in den Büchern sozusagen. Ein 2:1-Sieg gegen Union Berlin. Liest sich erstmal sehr gut. Man muss dazu natürlich sagen, die Bundesligisten sind ein paar Wochen hinterher in ihrer Vorbereitung. Geht das jetzt erst die heiße Phase so richtig los. Trotzdem gegen einen Champions-League-Club 2:1 zu gewinnen, über 120 Minuten. Das macht vielleicht schon ein bisschen breite Brust.
Ja, also vor allem, wenn man sieht, dass das Gegentor, ich meine, die hatten noch 2-3 Chancen, Union, ist klar, die Qualität dieser Mannschaft ist sehr hoch, auch wenn sie noch nicht auf dem Höhepunkt ihres Leistungsvermögens sind im Rahmen der Saisonvorbereitung, aber die Qualität ist schon sehr hoch, die spielen ja auch nicht umsonst Champions League in der kommenden Saison. Und wenn man dann über 120 Minuten nur ein Gegentor zulässt und das noch durch einen relativ stumpf verursachten Elfmeter, das lässt schon tief blicken. Und gut, die hatten in der Schlussphase noch 2-mal Aluminiumpech Union. Trotzdem, diese defensive Qualität, die hat mir schon gut gefallen. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn das Bällchen nach vorne noch nicht immer so rund läuft, wie man sich das erhofft, das sind dann wirklich auch teilweise Fragen der Automatismen. Es sind aber auch gegen Union Berlin einfach Fragen der gegnerischen Deckungsqualität. Und da stehen eben ein paar erprobte Leute drin, die auch auf internationalen Terrain schon gezeigt haben und auch bei Turnieren, Weltmeisterschaften oder sowas schon gezeigt haben, dass sie wissen, wie verteidigen geht. Und da sollte man jetzt mal den Ball ein bisschen flach halten. Diese Automatismen, die ich angesprochen habe, die werden schon noch kommen. Aber diese und die defensive Qualität von Holstein, das fand ich schon sehr gut.
Also scheint Holstein gut gewappnet zu sein, um in erster Linie erstmal diese Gegentorflut aus der letzten Saison abzustellen, was ja dann durchaus hilfreich ist auf dem Weg zum Erfolg.
So sieht es mal aus, unabdingbar sogar, ne? Also nicht nur auf dem Weg zum Erfolg, sondern dass man nicht irgendwie in die Gegenspur gerät irgendwo. Und als Geisterfahrer in Tabellenkeller saust oder so. Und das bei den noch, haben wir ja schon 50 Mal erzählt, aber 61 Gegentore sind eigentlich eine Anzahl an Gegentoren, wo du normal wirklich größte Ängste ausstehen musst, dass du absteigst.
Ja.
Also, und dass da am Ende dann Platz 8 rausgekommen ist, schon eine erstaunliche Tatsache. Und aber daraus ergibt sich natürlich, was muss ich als erstes machen? Die Gegentorflut eindämmen, wie du es eben schon beschrieben hast. Und da scheint irgendwie die strategische Änderung, ein bisschen tiefer zu stehen, ein bisschen kompakter zu stehen, scheint zu fruchten. Vor allem ist es aber einfach eine Mentalitätsgeschichte und damit auch eine Qualitätsgeschichte. Ich muss Lust haben aufs Verteidigen. Ich muss bereit sein, meinem Kumpel zu helfen, wenn der mal überspielt ist. Und ich muss auch Bock haben, notfalls mal den Großmeister der gepflegten Monstergrätsche dem nachzuahmen, Patrick Herrmann, unser Fußballgott von einst. Das ist einfach. Und da verkörpert für mich tatsächlich nach dem bisherigen Eindruck Eindrücken, die ich gewinnen konnte in den Testspielen und auch beim Training, verkörpert tatsächlich dieser unser schwedischer Neuzugang Carl Johansson wirklich diese Tugenden, wie sie eben beschrieben wurden. Mhm.
In einer zweiten Liga, die irgendwie aus den Superlativen nicht mehr rauskommt. Also man liest ja schon seit Jahren immer von der besten zweiten Liga aller Zeiten und keine Ahnung und interessanteste und noch größer und noch mehr. Sie ist tatsächlich ja sehr interessant, muss man sagen. Ne? Also nicht nur von den Namen her, sondern auch von den sportlichen Voraussetzungen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, von vornherein ist es so ein bisschen eingeteilt in die großen drei, die kleinen drei und alles, was dazwischen ist. Ne? Also HSV, Schalke, Hertha scheinen so die, wobei Hertha ist wahrscheinlich noch die größte Wundertüte, aber HSV und Schalke auf jeden Fall scheinen so die Top-Anwärter zu sein. Ganz oben, wir sprechen gleich noch drüber, wer da vielleicht noch mit dazukommt. Und unten sind es dann die drei Aufsteiger, die naturgemäß erstmal irgendwie die schlechtesten Karten in der Hand zu haben scheinen. Also Elversberg, Wiesbaden und Osnabrück. Aber auch da fransen die Ränder so ein bisschen aus, um ja, das mal zu sagen.
Vorsicht, Vorsicht bei ne? solchen Sachen.
Genau. Und dann haben wir halt ein riesengroßes Mittelfeld, wo man irgendwie das Gefühl hat, da könnten alle so irgendwie auf einem Niveau sein. Und wenn es gut läuft, greift man oben an. Und wenn es schlecht läuft, rutscht man unten rein.
Ja, genau. So. Wenn man das so einteilen möchte, könnte man das tun. Ich tendiere da irgendwie doch etwas zu einer etwas differenzierteren Betrachtung irgendwo, speziell was die Fälle Hertha BSC und HSV anbelangt. Also, okay. Ja, da, also HSV hat natürlich jetzt wieder Pech, also was jetzt Verletzungen anbelangt, das ist die Deckung ist ja ein bisschen ausgedünnt irgendwo, da haben sie einen Rechtsverteidiger aus Salzburg verpflichtet, Ignace van der Bremt, ein Innenverteidiger von FK Rostov, Dennis Chika Dunic oder so ähnlich, Entschuldigung bitte. Also, das mag der, also das ist, nochmal Entschuldigung für die Aussprache des Namens. Das sind vielleicht gute Leute, aber Schonlau ist verletzt, der Kapitän und Abwehrchef. Ramos, der auch Neuzugang aus Bielefeld, hatte eine Schulterblessur, soweit ich mich richtig erinnere. Der ist natürlich auch noch nicht auf den Höchststand der Dinge und ob der für die Ansprüche, die der HSV sich selbst natürlich immer vorgibt, ob das dafür ausreicht, dass Waldemar Hugo, das wird sich nochmal zeigen. Das allergrößte Problem ist aber, da mag mir Tim Walter jetzt das nachsehen, wir schätzen uns ja privat einigermaßen. Als Trainer polarisiert er natürlich mit seiner Erscheinung, vor allem mit seiner Strategie, weil wenn es dem HSV unabhängig, welches Personal ihm zur Verfügung steht, also wenn es Tim Walter nicht schafft, einen Plan B zu entwickeln, und zwar nicht einen Plan langfristigen Plan B, sondern einen Plan B, den man spontan auf dem Feld anwenden kann, wenn es denn mal nicht so läuft oder man es gut läuft und man vielleicht auch mal nur ein Spiel eine Führung verteidigen muss, dann wird der HSV diesmal nicht mal Platz 3 erreichen. Da bin ich also felsenfest von überzeugt. Und da können sie auch den Ex-Braunschweiger Ferrei, den wir natürlich nachher nochmal an anderer Stelle nochmal ins Spiel bringen, als gute Verpflichtung hinstellen. Das ist er sicherlich auch. Aber die Abwehr dürfte weiter die Achillesferse sein. Vor allem aber die Strategie, die hinter dem ganzen Spiel steht. Ich glaube nicht, ich lass mich ja gerne eines Besseren belehren, auch im Interesse aller HSV-Fans, aber ich glaube nicht, dass dieser Stil, den der HSV bislang vorgezeigt hat, mit Modifikationen da drin und allen drum und dran, ist für die zweite Liga nicht zielführend.
Ja, man hat es ja vor allen Dingen, fand ich auch dann auf ganz großer Bühne in den Relegationsspielen gesehen, zum Beispiel Stuttgart, ne? Also ja. Wie, wenn es dir gelingt, den HSV auszuhebeln an dieser Stelle, dann, wie du sagst, fehlt der Plan B und dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit sozusagen. Ja, ne? Klar. Ziemlich schnell. Und klar ist Stuttgart nochmal eine andere Qualität und so weiter, andere Hausnummer. Das war auch fast klar, dass Stuttgart da wohl der schwerste mögliche Gegner aus der Bundesliga sein würde. Und trotzdem hat man das da deutlich gesehen.
Dass ja,
da
so krass hätte ich das nicht gedacht, den Leistungsunterschied. Ne? Also das fand ich jetzt auch und da bin ich voll bei dir. Und dann muss man halt reagieren. Es kann eben nicht sein, dass auch die Abwehr fängt ja vorne an. Ist auch so, aber mit zwei rasant schnellen Flügelspielern wie Jatta und Dompe, das ist natürlich ein Riesenfund, was du hast. Aber darauf ausschließlich zu setzen, hier schöner Steckpass in die Gasse und gib Strippe oder sowas, das ist dann spätestens bei Stuttgart hört das dann auf. Ne? Mhm. Da sagen die, ja, dann spiel doch. Ne? Ich stehe aber schon da, sorry echt. Ne? Und ich sag mal, HSV kann sich vielleicht freuen, weil meine Tipps sind eigentlich noch nie in Erfüllung gegangen. Also gehe ich mal fest davon aus, dass auch dies Jahr so, aber meine Überzeugung ist, dass der HSV diesmal nicht Platz 3 erreicht und Platz 1 und 2 sowieso nicht.
Dann gucken wir vielleicht ein paar Kilometer weiter. Das wäre vielleicht dann ein Kandidat für oben. Ne? Da sind wir schon bei diesen Mannschaften.
Einmal in die S-Bahn oder U-Bahn rein.
Ja,
ne?
ganz genau. Richtung Millerntor.
Ja.
St. Pauli scheint auch ein möglicher Kandidat für die vorderen Plätze zu sein.
Ja.
Also mit eingespielter Truppe, punktuell verstärkt oder ergänzt oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Unter anderem ja Hauke Wahl von Holstein neu dabei.
Der mutmaßlich nicht, also wenn kein Verletzungspech mehr oder andere Dinge passieren, mutmaßlich nicht in der ersten Startelf stehen wird. Mhm. Na, das hat Zauwi sich möglicherweise auch anders vorgestellt, aber ich glaube, er war auch ein bisschen angeschlagen in der Verletzung oder in der Vorbereitung. Aber sie haben natürlich mit Medic und Smith und Metz haben sie natürlich drei bärenstarke Verteidiger für ihre Dreierkette, die sie präferieren. Und da muss Zauwi sich erstmal hinten anstellen, ne? Aber das wird ja auch funktionieren irgendwann, bin ich mal fest und überzeugt. Ne? Aber ansonsten, das ist dann der Gegenentwurf für mich in meinen Überlegungen zum HSV. Jetzt soll man Testspiele nicht überbewerten, das lehrt einfach die Erfahrung. Tolle Sachen sind da schon passiert und als es denn ernst wurde, haben die Mannschaften dann leider nichts davon eingelöst, was man sich versprochen hatte. Aber St. Pauli 7 Spiele in der Vorbereitung 7-mal gewonnen, und mit klaren Ergebnissen und wenig Gegentoren. Und dann darf man ja nicht vergessen, die letzte Vorrunde, ich glaube, das war letzte Rückrunde, das waren, glaube ich, 41 Punkte, was sie da geholt haben. Ne?
Ja.
Also so, und wenn du dann die Mannschaft weitestgehend zusammenhältst, so ein Flug, den kannst du ja einfach gar nicht außer Hand geben. Das gibt's ja, die müssen ja vor Selbstvertrauen und Energie und jetzt blasen wir hier alles weg irgendwo, ne? Die müssen ja vor diesem Gefühl nur so strotzen. Mhm. Also das kann natürlich dann auch mal kontraproduktiv sein, aber vom Grundsatz her, von der Idee, die sind für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat für den direkten Aufstieg.
Oh, sogar für den direkten Aufstieg. Mhm. Na. Mhm. Dann leg doch mal die Karten vollständig auf den Tisch. Also du sagst, HSV wird nicht Dritter, St. Pauli steigt direkt auf, dann haben wir noch zwei Plätze zu vergeben.
Schalke steigt auch direkt auf. Das wird vielleicht nicht von Anfang an immer so rund laufen, aber die haben schon noch, also da wird ja bis zum Ende der Transferperiode wird ja noch ein bisschen was passieren, kommen und gehen. Aber die haben einfach einen Kader zusammen, der ist auf jeder Position für Zweitliga-Verhältnisse exorbitant gut besetzt. Und vielleicht kommt noch jemand dazu, vielleicht geht noch weiter. Aber der ist, und dann haben die auch einen Fund dahinter mit ihren Zuschauern, mit ihren Fans. Ne? Also
unter anderem ja auch Terodde gehalten, obwohl er ja wechselwillig war.
Genau.
Man hört ja offensichtlich, dass es da schon so eine Übergangslösung vielleicht gibt, dass er unterstützt wird bei der Trainerausbildung oder wie auch immer.
Erstmal haben sie ihm die Kapitänsbinde gegeben, ne? Und im Hintergrund ist ja noch unser Agro-Polter. Ich meine, wenn du so zwei Irre hast da, die du nicht zeitgleich aufstellen kannst in aller Regel, aber wenn es mal irgendwie gar nicht laufen will und du sagst so, wir veranstalten jetzt mal ein Flankenfestival und du hast dann Polter und Terodde vorne drin. Ach, das ist schon. Vielleicht bekommen sie auf der Torwartposition ein bisschen Probleme. Irgendwie, da sind sie nicht so, also für deren Verhältnisse nicht so optimal besetzt. Das werden sie auch in den Griff bekommen. Und auch die Defensive hat natürlich noch ab und an ein bisschen Schwächen aufgezeigt. Aber für mich der entscheidende Punkt ist die Qualität des Kaders und die Erinnerung daran, dass man vor 2 Jahren schon mal abgestiegen ist. Und was das bedeutet hat, für den Verlauf der Saison, wie man sich damals dann von der ersten Liga an die zweite Liga angenähert hat. Und dieser Erfahrungsschatz kommt jetzt natürlich wieder zum Tragen. Und dann haben sie an der Seite mit Trainer Reis jemanden zu stehen, der also mit Sicherheit vieles durchgehen lässt, Fehler machen auf dem Feld, aber eins nicht, dass irgendeiner denkt, dass er erste Liga ist oder sowas. Das wird bei dem nicht passieren. Der eher hängt er den am Kleiderhaken dann auf oder sowas nach dem Training oder was, ne? Aber das passiert bei dem nicht. Und deshalb sage ich mal, das sind, also Schalke und St. Pauli sind für mich die Top-Ex in meiner Prognose.
Mhm. Und dann Dritter?
Ja, das ist ja, dann.
Da haben wir ein großes Feld, ne?
Ja.
Also,
darfst du mal sagen, was
da,
du
darf meinst. Ich mal sagen. Ja. Oh, also, das ist wirklich, wirklich schwierig. Paderborn darfst du nicht unterschätzen, würde ich sagen.
Mit Max Kruse.
Mit Max Kruse, wenn der ins Rollen kommt. Mhm. Als ja auch, erstens ist es ein super Stürmer. Zweitens ist es auch ein Typ, der vor allen Dingen, wenn es läuft, dir halt auch ein super gutes Gefühl vermitteln kann, ne?
Ja, das stimmt.
Also, manchmal ja ein bisschen zu locker, haben wir ja auch schon mal durchaus kennengelernt. Aber ich glaube, der kann so einer Mannschaft auch viel neben dem Platz geben, einfach als Type.
Mhm.
Klar ist da natürlich dann auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit nochmal bundesweit auf Paderborn, was die vielleicht sonst nicht so haben. Aber die haben auch Bundesliga gespielt. Also ich glaube, die darfst du nicht unterschätzen. Die wären für mich vielleicht so einer der größten Kandidaten, der da oben mitspielen kann.
Naja, da darfst du dich unterbrechen. Darf nur in deine Überlegung einfließen lassen. Du musst dir mal die Namen angucken, die da weggegangen sind. Ron Schallenberg zu Schalke. Mhm. Also der Mittelfeld, das Mittelfeldmetronom sozusagen. Julian Justwan, Hoffenheim, mega Mittelfeldspieler. Marvin Pieringer, Heidenheim, Stürmer. Und Bashir Humphreys, der lange Innenverteidiger da zu Chelsea. Dann haben sie Uwe Hünemeyer, die Ikone, Karriere beendet.
Ja, ja.
Und Sperny ist nach Fürth gewechselt, der Stürmer. So, das sind, da haben sie natürlich ein paar ganz gute Leute dazugekriegt, aber ob Dave Kinzombi beispielsweise aus Sandhausen an die Pader gestoßen, ob unser ehemaliger Dave das alles so kompensieren kann im Zusammenspiel mit Max Kruse, das muss ich noch zeigen. Ich bin da eher skeptisch.
Okay.
Aber sollst du ja sagen.
Ja, du, wir werden das sehen. Dann schmeiß ich einfach noch einen Namen rein, wobei man da immer das Gefühl hat, starten immer mit den gleichen Voraussetzungen. Man denkt immer, jetzt könnte es wirklich funktionieren. So ein bisschen HSV, ist aber nicht der HSV. Und dann machen sie es am Ende selbst kaputt. Also es ist doch der HSV, es ist der kleine HSV. Es ist nämlich Hannover 96.
Ja.
Da hat man immer das Gefühl, die bauen sich das schön in eigener Hände Arbeit auf und irgendwann schaffen sie es immer mit dem eigenen Arsch, es wieder einzureißen.
Mhm.
Jetzt haben sie mit Marcel Halstenberg einen dazu bekommen, der weiß, wie es geht. Nochmal, vielleicht nochmal die extra Portion Erfahrung in der Bundesliga mit reinbringt und selbst ja weiß, wie es in Hannover ist, muss man auch dazu sagen. Hannover ist da ja auch kein einfaches Pflaster. Und einfach wie diese Mannschaft besetzt ist von den Namen her, hat sie auf jeden Fall das Potenzial, oben mitzuspielen.
Ja, die haben es jetzt dieses Jahr ja mal ein bisschen geschickter angestellt. Die fliegen ja medial, was ja kaum möglich ist, unterm Radar. Ja, ne? Also haben wieder sich nochmal wahrscheinlich verstärkt mit ihren Neuzugängen. Der Auftritt hier im Testspiel ist jetzt wenig aussagekräftig für den Verlauf der Saison, aber da sah man schon, was da für eine Qualität im Mittelfeld und auch hinten da war. Also das war schon ansehnlich, was die da teilweise gemacht haben. Aber wie gesagt, der größte Vorteil könnte sein, dass sie in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung etwas zurückhaltender sind als in den Vorjahren. Und da bin ich bei dir. Die könnten wie Muckfitz aus der Frunz auf einmal entspringen.
Und ich sag dir auch, auf welchen Zug ich nicht aufspringen werde, nämlich auf den KSC-Zug.
Siehste.
Es haben ja viele Karlsruhe tatsächlich Richtung obere Plätze und sogar Richtung Aufstieg mit Rückkehrer Lars Stindl aus Gladbach dazu. Haben sicherlich auch eine gute Truppe, aber den Hype fahre ich im Moment noch nicht mit, muss ich sagen.
Na, darfst natürlich nicht unterschätzen, dass sie ihr Stadion jetzt fertig haben, da, ich glaube, gegen Liverpool waren 34.000 da beim Testspiel.
Und auch nur, muss man auch sagen, stark präsentiert gegen Liverpool, lange gutes Ergebnis gehalten.
Super,
ne?
aber die Testspiele gegen Liverpool jetzt, also die sind noch weniger aussagekräftig als alle anderen Testspiele. Ne? Also da kannst du dir Selbstvertrauen holen, weil du gegen großen Namen mitgehalten hast, aber sportlicher Wert.
Es ist so ein bisschen, halt so diese Liverpool-Testspielreise hat so ein bisschen was von Harlem Globetrotters.
Ja, so, das ist ein schöner Vergleich.
Irgendwie
das so
eine Zirkustruppe teilweise.
Ja, das stimmt, Aber Lars Stendel hat natürlich gegen Liverpool das erste Tor gemacht und das war schon ein ehrliches Sahnestück, ne? Also ein amtliches. Also, dass die Leute da auf die Bäume klettern vor Begeisterung, das kann ich mir schon vorstellen. Tja.
Und das ist genau das, was ich habe dich ja nur wieder davon abgebracht, ja, was du, glaube ich, sagen wolltest, nämlich das Stadion, ne?
Ja, ja.
Also das ist jetzt nach jahrelanger Baustelle ist das fertig und
ja,
das kann vielleicht da nochmal.
Ja, und Lars Stindl ist natürlich mit 34 dann, könnte natürlich in der Theorie so ein Fall werden, wie Finn Bartels, als er von Werder Bremen zu Holstein zurückgekommen ist, fast identisches Alter dann oder sowas gehabt. Und manchmal bewirkt sowas ja etwas dann, nicht nur in der Region bei den Fans, sondern auch in der eigenen Mannschaft. Ein Spieler mit so einer Erfahrung und so einer Klasse eigentlich, die er noch hat, verletzungsanfällig sicherlich, aber mein Gott, das wird sich dann noch zeigen. Bei einer schlauen Belastungssteuerung geht das vielleicht ohne internationalen Wettbewerb und diesen ganzen Pipapo. Manchmal bewirkt sowas in der Truppe, ne? Das ist dann vielleicht der letzte Kick, der noch gefehlt hat, um dann doch mal richtig anzugreifen. Es ist eine spannende Mannschaft, sagen wir mal so. Man muss ja nicht gleich auf den Zugplatz 3 oder irgend sowas aufspringen.
Nee, spannend, allemal. Also das definitiv spannend. Ich finde sowieso auch spannend, auch einzelne Spieler, ne? Also wir haben jetzt schon über namhafte, neue Zweitligisten gesprochen, Kruse, Halstenberg, Stindl, aber auch wirklich sehr spannende Leute, wo man wirklich mal gucken muss, wie die sich vielleicht entwickeln. Das sind ist ja typisch zweite Liga, finde ich. Manchmal auch so Leute, die über Laien in die Liga kommen. Da ist zum Beispiel Robert Wagner vom SC Freiburg an Greuther Fürth ausgeliehen. Finde ich ein ganz interessanter Kandidat. Zentrales Mittelfeld, hat in Freiburg auch schon gespielt. Ich glaube, in der Europa League auch ein Spiel sogar durchgespielt im zentralen Mittelfeld. Also der könnte so ein richtiger Spielgestalter werden für Fürth, die ja auch im vergangenen Jahr den Ansprüchen komplett hinterhergelaufen sind. Dann St. Pauli mit
Philipp Treu.
Philipp Treu, Daniel Sinani, luxemburgischer Nationalspieler, schon über 50 Länderspiele für Luxemburg, der auch nochmal vielleicht so eine Erfahrung herausbringt, der nämlich aus Norwich kommt und da vielleicht auch nochmal ein bisschen Premier League Attitüde sozusagen mitbringt.
Ja, und natürlich, wenn du St. Pauli schon ansprichst, und natürlich der ewige Albers, ne? Der von Jan Regensburg, ja, Zielspieler vorne drin, Riesenkante, Kopfballstark, das ist vielleicht noch eine Komponente, die Kiezkickern gut zu Gesicht stehen könnte.
Also das nochmal als Untermauerung sozusagen der Einschätzung, dass sie wirklich eine starke Mannschaft haben, ne? Und dann aber auch ein paar Youngster, da haben wir ja bei Holstein zum Beispiel auch mit Tom Rothe über eine Leihe aus Dortmund oder auch Colin Kleine-Bekel, der schon länger in Kiel ist, aber über die zweite Mannschaft jetzt aufgestiegen ist, auch ein sehr spannender Kandidat, finde ich, für eine weitere Entwicklung. Gleiches gilt dann zum Beispiel für Andy Hoti. Oh, guck mal, das kostet. Oha, Strafgeldkatalog wird hier gezückt. Guck mal, da ist der erste Spielerberater wahrscheinlich am Telefon. Wir gucken einmal die Anrufliste durch. Nein. Sag mal.
Oh Gott.
Ja.
Oh, jetzt kannst du hintereinander.
Ja, allerdings.
So.
So, hast du? Vorne ist, wo das Display leuchtet, ne? So. Wir machen einfach weiter.
Ja.
Ich wollte sprechen über Andy Hoti.
Ja.
Kosovarischer U21-Nationalspieler, Innenverteidiger, ist von Inter Mailand ausgeliehen an den 1. FC Magdeburg. Das ist auch mal eine Richtung, die man sonst nicht so oft hat. Finde ich auch ganz interessant. Und Wahid Fagir, den kennen wir hier in Kiel, zumindest rudimentär, so ein bisschen, der hat nämlich früher in Weile gespielt, ist in Weile ausgebildet, gegen die hat Holstein ja öfter mal Testspiel gehabt, gilt als eins der größten dänischen Talente, den hatte Stuttgart sich geschnappt und jetzt verliehen nach Elversberg. Also da könnte der auch eine sehr große Rolle spielen, ist Mittelstürmer, dänischer U20-Nationalspieler. Also da ist, glaube ich, auch, was so individuell die Spieler angeht, steckt ganz, ganz viel drin in dieser Liga, wollte ich damit sagen.
Ja, das sind wirklich spannende Namen und das zeigt ja auch, dass die zweite Liga ein wunderbares Tummelbecken für Hochveranlagte ist, die das vielleicht woanders noch nicht geschafft haben oder Talente, die direkt durchstarten wollen. Also zweite Liga bietet natürlich ein wunderbares Betätigungsfeld und du hast es ja schon angesprochen, Holstein ist der Mischter ja in dieser Melange wunderbar mit, wenn du dir vorstellst, dass da möglicherweise in der Startelf dann Colin Kleine-Bekel 20 Jahre und Tom Rothe 18 Jahre auf der linken Seite einer eventuellen Viererkette nebeneinander stehen, BVB Jungspund Connection habe ich auch schon mal beschrieben irgendwo. Da geht einem ja das Herz auf. Da verzeiht man auch, wenn da vielleicht der ein oder andere Patzer passiert, wenn er nicht gleich zum Gegentor führt. Das ist einfach schick und dann kannst du ja dann weiter durchgehen. Nikolai Remberg haben wir schon drüber gesprochen von Preußen Münster, unseren serbischen Freund Marko Ivicic. Der muss sich vielleicht noch ein bisschen hinten anstellen, weil er die Abläufe noch nicht so verinnerlicht hat und vielleicht auch noch ein bisschen Kommunikationsprobleme. Also es sind alles toll. Jonas Sterner scheint jetzt tatsächlich in die Spur zu. Das ist alles schick und das steht auch für zweite Liga, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Dieser Irrglaube, dass dann wie früher Langer Hafer und Langholz und Kantenfußball gespielt wird. Also so ist es ja nicht mehr. Ne? Also das ist ja sehr angenehm. Ne? Also bodenständig, schön defensiv, aber eben auch mit Anspruch für junge Leute, dass sie sich entwickeln können. Aber Elversberg zum Beispiel, du hast es erwähnt, ist auch eine interessante Mannschaft. Da ist nun für jeden völlig klar, dass sie sowieso wieder absteigen. Ne? Das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Wenn du als SV Elversberg in die dritte Liga aufsteigst und gleich einen Durchmarsch machst mit in einer Region, die jetzt nicht für, sagen wir mal, mit dem ersten FC Saarbrücken an der Seite, die nicht für Fußball der höchsten Qualitätsstufe steht, bundesweit irgendwo, und souverän durch die dritte Liga marschierst, auch wenn sie dann am Ende der Saison ein bisschen nachgelassen haben, ergebnistechnisch, aber am Ende waren sie dann doch souverän. Also da gucke ich mir lieber erstmal an, bevor man da. Das erinnert mich teilweise ein bisschen an Holstein 2017. Also da bin ich mal sehr gespannt.
Weil man sagen muss, dass das Saarland schon deutlich mehr Bundesligisten hat als Schleswig.
Ja, ich wollte jetzt nicht so tief in die Historienkiste greifen, aber das hast du natürlich vollkommen recht.
Aber es stimmt ja. Ja. Du hast ja, bist auch ja durch die Nähe nach Kaiserslautern zum Beispiel ein bisschen, also Kaiserslautern hat ein sehr großes Einzugsgebiet, sagen wir so. Das heißt, da konkurriert man ja auch noch ein bisschen vielleicht. Mhm. Das Stadion wird gerade noch ein bisschen zweitligatauglich gemacht da an der Kaiserlinde. Ist auch, glaube ich, nicht, wenn ich es richtig weiß, nicht fertig zum ersten Heimspiel. Da muss noch,
kann gut sein,
ausgewichen werden. Also mal gucken, aber mit Euphorie geht vieles.
Ne? So sieht's mal aus. Und jetzt haben wir ja schon viele Namen und viele Vereine aufgezählt, aber einen haben wir ja noch vergessen, ne? Hertha BSC, ne?
Hertha BSC.
Ja. Ja, da glaube ich auch nicht, dass da viel passiert. An der Spree, das tut mir so weh. Oje, oje, Rese. Das war aber jetzt ein ganz, ganz großes Ding.
Hatte Chansonqualität.
Ja, Fabian Rese, das ist ja alles. Hat ja gleich da ordentlich den Laden aufgemischt damit, finde ich ja cool, ne? Also Meinungsäußerung, die Fingernägel lackiert und da schön auf dem Busch gekloppt irgendwo. Das ist so, wenn du Kieler losschickst irgendwie in die Welt, ne? Der muss ja erstmal zeigen, wohin die Reise führt, ne? Was soll man sich da auf Hauptstädter verlassen? Ja. Das gibt man selber vor. Sehr gut, Fabian, sehr gut gemacht. Aber ansonsten mit Pal Dada als Trainer ist bestimmt in der Situation, kann ich mir vorstellen, der richtige Mann. Alles andere wäre wahrscheinlich sowieso zum Scheitern verurteilt gewesen, als der als Bindeglied da.
Man hat ja auch ein bisschen so das Gefühl, dass es auch kein anderer einfach mehr machen will. Ne? Und dann wird Dada einfach wieder angerufen, so, ja, tut mir leid, aber könntest du nicht nochmal? Und der ist halt diesem Verein so in der Seele verbunden, dass er sich halt jedes Mal wieder weichklopfen lässt.
Ja, haben sie ihm 3 Flaschen Rotwein in den Keller gestellt und gesagt, komm Pal, noch einmal.
Damit es ein bisschen erträglicher ist, hat er seinen Sohn noch wieder mit dazu.
Ja, das sind ja jetzt mehrere da offensichtlich dazugange da irgendwie. Ja, aber da gerade weil du die Söhne ansprichst, da ganz ehrlich, ich könnte jetzt außer Fabian Rehse und vielleicht Niederlechner noch oder sowas im Sturm, ich wäre jetzt überfordert, aus dem Stegreif zu sagen, wer ist denn da eigentlich noch und wer spielt da noch irgendwo? Ne?
Also Marius Gersberg ist da, aber der darf nicht spielen.
Ja, der stimmt, den habe ich vergessen. Ja. Der sitzt nicht ein im Moment, ne?
Nee, der sitzt aber auch nicht auf der Bank.
Nee.
Nicht mal das.
Nee.
Nein. Also ja, suspendiert wegen körperlicher Gewalt in einer Kneipe.
Immer, man darf das ja nicht heroisieren, aber um Gottes Willen, aber auf die Idee zu kommen, im Trainingslager sich irgendwie davon zu, offenkundig, man muss ja vorsichtig sein, offenkundig davon zu stehlen, mit einem Kollegen oder was weiß ich mit wem in eine Kneipe zu gehen, das ist ja schon für neuzeitliche Verhältnisse außerordentlich ungewöhnlich, ich will es mal so moderat beschreiben. Sich dann aber noch mit jemand anders zu stressen und sich auch wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen auf die Nase gekloppt zu haben. Also das ist dann, setzt dem Fass die Krone auf, echt. Also da, wenn das denn tatsächlich so gewesen ist, dann, wie gesagt, unter Vorbehalt alles, und es gilt die Unschuldsvermutung und alles, was juristisch jetzt darüber, packe ich jetzt darüber, aber alleine die Tatsache, und die ist ja relativ unzweifelhaft, dass der ausgebüxt ist da, hat ja was Charmantes, Amüsantes, hat nur nichts mit Profifußball zu tun.
Und der ist auch keine 20 mehr.
Nee. Also ist schon.
Also Hertha ist und bleibt einfach irgendwie ein bisschen karnevalistisch veranlagt.
Ja, genau. Na, die werden schon eine klasse Mannschaft da auf den Rasen bekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wie soll ich das formulieren? Mit hoher Sicherheit, dieses Phänomen Eilen, dass sie das gar nicht begreifen können, dass sie zweite Liga spielen. Wie der HSV das 2018 auch nicht begreifen konnte, dass er zweite Liga spielt, und auch gesagt hat, boah, hier, so einmal hier 12 Monate Strafbank durch und fertig, und dann sind wir wieder da, wo wir hingehören. Und so eine Einstellung könnte ich mir vorstellen, ist in Berlin auch grundsätzlich, weil Berliner neigen ja, wenn man das so generalisieren darf, ja ohnehin, na, also bauen auch Flughäfen über 100 Jahre und sowas alles. Also da ist sowieso schon immer ein anderer Anspruch, als die Wirklichkeit einem vielleicht dann suggerieren könnte. Und so könnte es beim Fußball auch sein. Und ich vielleicht lernen sie schneller, aber es könnte eben auch gut sein, dass sie so HSV 2.0 werden. Die dann doch ein bisschen längere Verweildauer in der zweiten Liga haben.
Was sie wahrscheinlich nicht werden, ist ein Bielefeld 2.0.
Das glaube ich allerdings auch nicht.
Also das war ja wirklich auch erschreckend. Wir haben es ja lange durchgehalten, immer wieder hier auch zu sagen, ja, die kommen noch.
Ja, weil es so unvorstellbar gewesen ist.
Genau. Und Bielefeld ja auch wirklich das die zweite Liga kannte. Ne?
Ja.
Und so. Aber hat nicht funktioniert, wie wir alle wissen, in der Relegation gegen Wiesbaden. Das wird bei Hertha, glaube ich, so schlimm wird es nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Da steckt auch einfach dann zu viel Power hinter, finanzieller Natur in allererster Linie. Und dann dementsprechend Kaderqualität. Obwohl die, glaube ich, im Moment noch 40 Spieler auf dem Zettel haben, da wird auch noch ein bisschen was passieren.
Ja, ich könnte ja gar nicht sagen, wer da jetzt, ne, also
mal gucken, wer da noch überbleibt.
Mit finanzieller Power, also
ja, mehr als in Bielefeld.
Ja, das kann vielleicht sein, aber
im Zweifel ja auch auf Pump. Das geht ja bei solchen Clubs dann auch immer.
Ja, das ist mir teilweise sowieso ein Rätsel. Aber also man liest ja eigentlich jede Woche über irgendwie neue eine Verstrickung, dass der neue Sponsor 3x7 dann vielleicht doch nicht alles abgezahlt hat, was er versprochen hat, gegenüber dem Windhorst-Clan und so weiter und so weiter. Also da wirst du ja schwindelig. Wenn du da nicht täglich am Ball bist, irgendwie, dann kriegst du ja nur noch die Hälfte mit.
Es wirkt ja auch schon wieder wie so eine längst vergangene Episode, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass der Lizenzentzug drohte, womöglich.
Ja, genau.
Ne? Also
genau.
Völlig, ja, ein bisschen irre. Mhm. Das stimmt. Aber unten reinrutschen, glaube ich nicht. Da wir haben die drei Aufsteiger angesprochen, die da Schwierigkeiten haben werden. In meinen Augen wird auch Holsteins erster Gegner dieses Jahr Schwierigkeiten haben, Eintracht Braunschweig.
Das kann gut passieren.
Die haben ja nach dem Klassenerhalt haben sie Michael Schieler als Trainer abgesetzt.
Auch ein ungewöhnlicher Vorgang.
Sehr, sehr ungewöhnlich. Neuer Trainer Jens Hertel. Das ist dann die, wie sollen wir es sagen, die Holstein-Zielsetzung mit der Brechstange. Hinten dicht.
Ja, genau.
Um jeden Preis sozusagen. In Rostock entlassen worden, glaube ich, im November letzten Jahres, also noch vor der, ich glaube in der WM-Pause, ne? Nach dem letzten Spieltag oder irgendwie sowas. Da war ja die Pause ein bisschen früher, genau. Jetzt in Braunschweig. Braunschweig, du hast es angesprochen, hat Ferrei verloren an den HSV.
Das ist schon ein richtiges Pfund.
Ex-Kieler Leon Lauberbach übrigens auch weg. Jetzt bei KV Mechelen in Belgien unterwegs. Zugänge, mal gucken. Robert Ivanov, finnischer Nationalspieler in der Innenverteidigung, kommt von Warta Posen. Weiß man jetzt auch noch nicht so genau. Könnte aber 26, könnte da Abwehrchef werden. Neue Torhüter haben sie, wobei ich gelesen habe, dass Ron Torben Hoffmann der Stammkeeper werden wird, der ja auch letztes Jahr schon Jasmin Fesic abgelöst hat. Dann haben sie unter anderem Griesbeck geholt aus Fürth, Charles Kahner aus Regensburg und Sidi Sané. Jüngeren Bruder von Leroy Sané von Schalke 2, der sich aber direkt im Testspiel gegen Essen das Innenband gerissen hat und mindestens 10 Wochen ausfällt. Und dann ist es das eigentlich.
Muss
auch
er eigentlich
schon
die Designerjacken von seinem Bruder auftragen, Sie?
Weiß ich nicht. Das müsste man nochmal fragen.
Das würde mich jetzt mal interessieren, ja, wie das so ist bei den Sanés.
Da auch ein Tattoo von sich selbst auf dem Rücken fährt. Oder von Leroy.
Ja, von Leroy.
Das kann auch sein. Genau. Der fällt erstmal aus und dann war es das so quasi mit den namhaften Neuzugängen.
Ja, Griesbeck ist eine Sicherheitsvariante. Da machst du an Eintracht Braunschweig-Stelle nichts verkehrt. Kaliskana ist auch völlig in Ordnung für die Offensive. Aber insgesamt steht natürlich der Trainer Hertel, du hast es ja angesprochen, für, ich will nicht sagen Beton, das klingt immer so negativ, aber schon für eine verstärkte Deckung. Und das wird die Challenge sein für alle Gegner und für Holstein als erstes dann eben, ja, die zu knacken. Dann werden sie 3-4 Torchancen sich im Spiel erarbeiten. Wenn sie gut sind, die Braunschweiger, dann machen sie von 2 rein, dann hast du immer ein massives Problem. Wenn sie nicht so gut sind in der Effektivität oder man die noch mehr eindämmen kann, diese ohnehin geringe oder mutmaßlich eher geringe Offensivfreude, dann hast du eben nur das Problem, dass du den gegnerischen Abwehrriegel knacken musst. Also es wird unangenehm zu spielen sein, aber ich bin bei dir, ob das auf Dauer, auf Strecke dann für Braunschweig reicht, um sich ins Mittelfeld der Tabelle etablieren zu können, das wird ja sicherlich deren Ziel sein. Da bin ich jetzt auch eher skeptisch.
Ich finde 2 Spiele mit Braunschweiger Beteiligung exemplarisch. Ich glaube, Holstein hatte mal so ein 0-0. Ich glaube, das war vor dem letzten Aufstieg vor dem Abstieg. Braunschweig auch so ein ganz ekliges Spiel, sage ich jetzt mal. Richtig schwer für Holstein. Nichts passiert auf beiden Seiten. 0-0. Fertig die Kiste. Sowas kannst du halt auch haben. Auf der anderen Seite gefährlich. Braunschweig hat man letztes Jahr gegen den HSV zum Beispiel gesehen, gleich im ersten Spiel, wie die überfallartig halt dann kontern können. Ne? Und wenn die da, wie du sagst, mal 1-2 Dinger reinmachen, so haben sie auch mit Anthony Uja noch jemanden, der wissen müsste, wo das Tor steht. Also da ist auch nicht ganz ungefährlich. Trotzdem glaube ich eigentlich, Holstein da deutlich stärker einschätzen zu müssen.
Naja, für das Konterspiel ist ja überwiegend Verreiter noch zuständig gewesen.
Genau,
ne?
Da muss man halt mal gucken, wie das noch ins Rollen kommt. Ne? Ob sie jemanden finden.
Und es gab übrigens noch ein 0-0, ne, in Braunschweig. Das war das letzte Spiel der Hinserie in der Saison 2017-18. Und da war Holstein nämlich, hätte Holstein hoch gewinnen müssen. Ich kann mich noch erinnern, Schiedsrichter hat da, glaube ich, 1-2 Mal auch so gerne einen Elfmeter verweigert. Aber das ist dann vielleicht auch die Kieler Brille, die man aufgehabt hat. Keine Ahnung. Jedenfalls mit diesem 0-0 war Holstein Herbstmeister, ne?
Ach, guck. Das werden sie jetzt Sonntag nicht schaffen.
Und das andere 0-0, was du angesprochen hast, das war in der Saison 2021, der zweite Spieltag. In der Tat ein ziemlich maues 0-0. Aber was dann da am Ende der Saison rausgekommen ist, das war jetzt auch gar nicht so übel. Nee, also man könnte jetzt einen kausalen Zusammenhang herstellen, wenn man möchte. Muss man nicht, aber wenn man möchte. Ein 0-0 in Braunschweig, also was ja nicht ausgeschlossen ist, verheißt eine überragende Saison.
Oha.
Vielleicht sollte man auf 0-0 spielen.
Vielleicht sollte man auf 0-0 spielen. Ja, schwierig. Ob sich das Umfeld darauf einlässt. Das kann man ja erklären, im Vorfeld schon.
Ne? Das war planmäßig eine Nullnummer. Ja. Und ihr werdet sehen, was dabei rauskommt dann. Okay. Ne?
Plan B wäre ein Auswärtssieg, glaube ich.
Ja.
Wenn es sein muss.
Ja,
wenn gut. Man einer reinfällt vorne.
Ja.
Okay.
Opa nimmt
das 0-0. Wir starten mal langsam in diese Saison mit 0-0. Wobei das ja wirklich die Hälfte, also hinten die 0, wäre ja wirklich schon mal auch Ausdruck der Defensiventwicklung. Ja. Vielleicht in den Testspielen, auch wenn man sagen muss, dass bis auf Union da jetzt kein Kracher dabei war und wir ja immer sagen, Testspiele, mal gucken. Aber 2 Gegentore insgesamt, ne, gegen Lustenau beim 6-1, da kann man, glaube ich, dann das Gegentor verknusen und 1 gegen Union.
Ja, und 2 gegen Hannover.
Richtig. Hannover ist so unter mir da, dass ich die selbst schon wieder vergessen habe.
Es ist echt irre. Naja, aber das ist schon in Ordnung, die Zahl der Gegentore, das ist in Ordnung. Und wenn man dann sich das Hannover-Spiel angeguckt hat, wie da die Gegentore gefallen sind, das waren jetzt wirklich, also einmal Kollege Carrera irgendwie wollte auf Abseits stellen und hat nicht funktioniert. Das andere Mal war ein kleiner taktischer Fehler irgendwie. Also ganz ehrlich, das wird so nicht passieren mit hoher Wahrscheinlichkeit und deshalb kann man das auch vernachlässigen. Die Anzahl der Gegentore ist stimmt optimistisch. haben wir am Anfang schon gesagt, und nach vorne mit Schutto Maschino und Benny Pichler und dahinter noch, ich sag's jetzt einfach, Boomwag, ma, ach, egal, nee, Schanze, Simakala.
Chance, wir bleiben bei Chance.
Schanze.
Und Steven Skripski, darf man nicht vergessen, wenn der seine Muskelbeschwerden.
Ja, also zum Auftakt dürfte das nicht reichen irgendwie, na, da gehe ich mal nicht von aus, Rippenprellung oder was er genau hat. Und genau wie Timo Becker, der noch im Aufbau
Timo
ist.
Becker,
das ist genau, natürlich, das sind zwei ärgerliche Ausfälle. Aber gut, dafür ist der Kader halt da und groß genug, das muss eben kompensiert werden. Und wenn das jetzt nicht auf Strecke ist irgendwie, dann wird das auch kompensiert. Na, also wir sind da mal optimistisch. 0 zu 0
in Braunschweig. Sehr gut. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eins.
Ja.
Ja, dann Platz 3. Den hast du bisher immer noch verschwiegen.
Echt?
Ja.
Jetzt bringst du mich natürlich echt in eine Bredouille, ne? Also da gibt es natürlich viele Kandidaten. Ne? Ja, wen nehmen wir denn da? Lass mich mal gucken. Düsseldorf wird ja ab und zu auch genannt. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen irgendwie. Also wäre mir jetzt doch rätselhaft. Ich sag mal, ich bin ja heimlich so ein kleiner Fan von Max Kruse. Ne?
Siehst du. Sagst du Paderborn.
Und dann sage ich einfach mal.
Aber er ist mich vorhin fertig machen, ne?
Ja, aber. Ich sag dann einfach mal Paderborn. Ne? Obwohl, da habe ich noch Bauchschmerzen. Das ist nicht die Entscheidung, wo ich sage, ohne Zweifel oder sowas. Ja. Ne? Aber weil ich Max Kruse cool finde. Ne?
Ja, siehst du.
Und wenn der so durchgeknallt performt, wie er es bislang in seiner Karriere gemacht hat, dann hat Paderborn viel Spaß und viel Entertainment zumindest an allen Fronten. Und das gehört ja auch dazu, so ein bisschen chillig da die Liga auch vom Seitenrand aufzumischen, vielleicht mal wieder irgendwie am Pokertisch zu glänzen oder sowas oder mal ein bisschen Geld im Taxi liegen. In der Paderborner Pokerhölle. Wer kennt sie nicht?
Ja, Platz 2 hinter Las Vegas.
Genau. Schwamm drüber. Nee. Also das könnte ich mir vorstellen. Und so ganz bin ich dann da auch nicht bei dir. Auch der KSC, wenn alles rund läuft, ich sag den Bartel-Stindl-Effekt oder sowas da, neues Stadion. Aber Rennen um Platz 3 wird, glaube ich, relativ spannend.
Und Holstein?
Ja, also Tusche, ne?
Ja.
Unser aller Freund, Thorsten Matuschka, Sky-Experte, hat ja auch eine Tabelle erstellt und da steht Holstein auf Rang 15, ne, in der Endtabelle, ne? Und textlich hat er gesagt, dass Hansa Rostock und Holstein vielleicht Probleme bekommen könnten. Nun ist Tusche in Berlin. da, allerdings natürlich als Ur-Unioner. Natürlich jetzt nicht Hertha, sondern eher Köpenick und natürlich auch bodenständiger, aber immerhin Berlin hat er nicht so viel Einblick, was so im Norden sich so abspielt, das wollen wir ihm dann mal verzeihen. Außerdem ist Tusche dann ja auch gerne bereit, wenn er sich da versehen hat, irgendwie, was sich dann ja herausstellen wird, sich auch selbst zu korrigieren und sich ein bisschen zu entschuldigen dafür, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Holstein, Platz 5 bis 10.
Man merkt, der Kollege wird vorsichtiger.
Das ist
aber es ist tatsächlich genau auch meine Einschätzung.
Ja.
Also wenn man sich in so einen Flow spielt, wenn da viel schon schnell zusammenpasst, dann kann man oberes Drittel auf jeden Fall in Angriff nehmen.
Ja.
In Abstiegsgefahr werden sie, glaube ich, eher nicht geraten. Auch da gibt es schnell mal eine Spirale, die nach unten führt. Trotzdem glaube ich, dass sie dafür zu stark besetzt sind und eben im Vergleich zu so Mannschaften wie Braunschweig etwa oder Wiesbaden, Osnabrück, würde ich sagen, dann auch doch am Ende die höhere Qualität haben. Deswegen glaube ich auch. Und so, ich glaube am Ende wieder so rund um Platz 8 vielleicht. Genau, vielleicht ein bisschen Freude machen in einzelnen Spielen, versuchen oben anzugreifen, wenn es funktioniert.
Mhm.
So sehe ich das auch.
Ja, und wie gesagt, haben wir auch schon mehrfach. Der Kader ist in seiner Altersstruktur mega spannend. Der neu zusammengestellte Kader ist in den Möglichkeiten der Variation, die er bietet, spannend. Und das das ist schon, da kann man schon ein bisschen Vorfreude haben. Also mit wirklich fast mit jedem, mit dem man sich unterhält, der sagt, ich bin mega gespannt, was da jetzt passiert. Und das ist ja etwas, das war nicht unbedingt zu erwarten, ja, nach dem großen Umbruch mit 16 Abgängen oder sowas, dass da jetzt so eine Personaldecke zusammengestrickt worden ist, die bei den Leuten in irgendeiner Form Fantasie hervorruft und Spannung weckt. Das sind natürlich dann Shuto Machino, den hat hier nun wirklich, also ich auch nicht, also wirklich gar keiner gekannt irgendwo. Und der kommt auf einmal aus Japan. Und dann assoziierst du natürlich auch Jason Lee und Masaya Okugawa und Super und so. Keiner hat ihn spielen sehen bisher, ne? Also, oder nur die wenigsten, sagen wir mal so. Also in Kiel live schon mal gar nicht irgendwie, ne? Aber so, aber der ist nun mal da. Ja, dann hast du den habe ich schon erwähnt, den Schweden da, Karl Johansson. Scheint ja eine richtige Abwehrkante zu sein, muss er natürlich Zweitliga-Alltag auch in Konstanz bestätigen, aber ist halt so. Und dann diese jungen Burschen alle da und dann Benny Pichler wieder zurück, der die ganze letzte Saison fast ausgefallen ist. Dann hast du eben Simakala dabei und so weiter und Skripski als Topscorer der Vorsaison. Und dann denkt man sich, wenn man dann da zu Hause in seinem Sternkämmerlein sitzt und mal ein bisschen Brainstorming in eigener Sache betreibt irgendwo, Donnerlütchen, da könnte ja was gehen, ne? Und dann mal, ich bin dann ab und zu dazu verdonnert, irgendwelche Anfangsaufstellungen oder Wunschformationen auch in verschiedenen Publikationen da irgendwie veröffentlichen zu müssen irgendwo. Und dann setzt man sich tatsächlich hin und hat dann 8 Zettel da, wo man dann strategische Aufstellungen macht und schiebst dir hier mal einen hin und da, ich hole mir jetzt so einen Flipchart da. Also das bringt ja alles sonst nichts, halt zu viel Zettel kann ich ja gar nicht verballern.
1970 ist angekommen bei Opa, da holt sich jetzt einen Flipchart.
Ja, das stimmt. Nee, aber jedenfalls die ganzen Zettel, die ich dann alle aufgemalt habe mit den Namen und da habe ich gedacht, meine Güte, echt, da ist das ist interessant und wenn Cheftrainer Marcel Rapp in seiner Neigung zu großer strategischer Flexibilität und taktischer Flexibilität nicht überdreht und seine Leute vielleicht nicht überfordert, sondern denen ein zumindest ein kleines Gerüst an Leitplanken auf dem Platz mitgibt irgendwo, also in Form einer Grundordnung, die dann hat 10 Sekunden sowieso über den Haufen geschmissen wird, was aber in Ordnung ist, ist ja im modernen Fußball so, dann finde ich das interessant. Das kann man sich gerne mal anschauen, wie sich das denn auslässt gegen Gegner, die vielleicht vermeintlich eine höhere Qualität besitzen, ne?
Das stimmt. Interessant wird es auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja das erste Ziel, ist ja schon mal erreicht, ne? Mit der Kaderzusammenstellung, dass die Menschen auf der Straße oder die potenziellen Zuschauer, die ins Stadion gehen wollen, also die Holstein-Anhängergemeinde, sage ich mal, offensichtlich den Eindruck hat, wollen wir mal gucken, was da los ist. Das war zum Ende der vergangenen Saison nicht zwangsläufig zu erwarten. Und wenn du dann Leute wie Fabian Reese und Hauke Wahl abgeben musst, ablösefrei, weil die Verträge und Finn Bartels als Oberpublikumshero und Identifikationsfigur im Gesicht der Störche seine Karriere beendet, hätte auch sein können, dass man erstmal in so ein Loch reinknallt irgendwo. Nee, ist irgendwie anders.
Das stimmt. Stimmungswandel dahingehend. Wir gucken uns an, wie das funktioniert am Sonntag in Braunschweig, 13:30 Anstoß.
Wen setzt du denn auf Platz 3?
Ich habe doch schon gesagt, dass ich Paderborn dahinter setze. Deswegen hast mich vorhin noch ausgezählt, dass da alles weg ist und keiner, und am Ende kommst du auch mit Paderborn um die Ecke, weißt du?
So ist er.
Ich geh tatsächlich mit Schalke und dem HSV diesmal.
Ja?
Diesmal, ich setze alles auf eine Karte, ich setze auf den HSV. Muss verrückt geworden sein, aber ich setze auf den HSV und setze Paderborn auf Platz 3.
Okay.
Genau, so sieht's aus. Sonntag Holstein in Braunschweig, 13:30 mit unserem Komplettpaket, mit Live-Ticker zum Spiel, Spielbericht nach dem Spiel, Nachspielzeit, alles was dazugehört. Freitagabend gucken wir natürlich gespannt auf die Eröffnung der zweiten Liga mit Schalke und dem HSV.
Ja, ich habe meinen Bridge-Abend, ich gucke nicht.
Das ist ärgerlich, aber dann...
und danach zum Bingo.
Werde ich dich informieren. Ja, gut, gut. Freizeitstress. Kennt ja, man, kennt man.
Logo.
So sieht's aus. Genau, nächste Woche sprechen wir dann drüber. Dann kann ich dir auch erzählen, wie
ja,
Schalke und der HSV gespielt haben. Nicht wahr? Ihr da draußen, viel, viel Spaß bei der Saisoneröffnung beim ersten Zweitliga-Wochenende. Bleibt gesund. Guckt euch das an. Und dann sprechen wir nächste Woche darüber, was da passiert ist. In diesem Sinne, Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Freut euch. Habt Spaß am Wochenende. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.